Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Click and Rush Episode 25. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok, auf LinkedIn und auf The Red.
Ich bin Joachim Hebel und auf denselben Plattformen unterwegs wie die Uli. Italienisches, also D, Apostroph und dann Uli.
Ich hoffe, du hast dir dein Cappuccino schon reingezüffelt, weil es geht los. Wir sind mittendrin in einer englischen Woche. Und wenn ihr den Podcast hört, dann ist er gerade noch so aktuell und dann geht es aber auch schon wieder weiter. Das heißt, wir müssen zwingend und unbedingt aufnehmen. Das tun wir am Dienstagmittag, bevor es nämlich dann für uns auch jeweils in die englische Woche geht. Ich glaube, das ist eine zweifache englische Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe, Mittwoch und Donnerstag.
Ja, ich glaube, Mittwoch Arsenal, soweit ich weiß. Und Donnerstag irgendwas Cooles. Aber warte, ich kann es nachschauen. Arsenal gegen wen? Brighton, genau. Und dann Tottenham gegen Crystal Palace. Darauf freue ich mich auch sehr. Tottenham gegen Crystal Palace. Das ist geil.
Massiv wichtiges Spiel. Bei mir war es aber an dem Wochenende ein dreifaches Wochenende, weil ich am Freitag schon angefangen habe. Entsprechend müssen wir vieles klären. Und jetzt haben wir gerade diskutiert. Nehmen wir euch jetzt mal mit in unsere Redaktionssitzung, in Anführungszeichen. Wie machen wir es? Und wir haben uns darauf geeinigt, weil das Sinnvollste ist, Spiel für Spiel durchzugehen, weil irgendwie jedem was passiert ist, was irgendwie von Belang ist und was irgendwie etwas verändert hat oder manchmal auch nicht. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen war es dann schon nennenswert, wie es ausging, was passiert ist und was dann eventuell auch sogar das ist, was wir mit rauszuziehen haben. Entsprechend würde ich sagen, beginnen wir dabei. Am Freitag haben die Wolverhampton Wanderers den zweiten Saisonsieg geholt. Hey. Schon wieder gegen Aston Villa. Das ist deren Lieblingsgegner in den letzten Jahren gewesen. Und ich würde jetzt mal sagen, also vielleicht nähern wir uns erstmal der Villa-Seite. Das war's dann jetzt vermutlich mit dem Titelrennen, oder wie siehst du es?
Ja, also ich hatte sie nie oben dabei, haben wir gesagt, also da hätten wir wirklich einfach nur im Sinne von, wenn die anderen dumm genug gewesen wären, nach wie vor Punkte zu lassen, dann hätten sie eine Chance gehabt, aber es ist trotzdem, ich hab's letztens rausgerechnet, beziehungsweise ein Datendienst hat es rausgerechnet, die performen was 9 Plätze über oder so, wenn man alles zusammenrechnet, die sind in allen Belangen eigentlich Mittelfeld, sind einfach super effizient, das ist ja diesem sehr überlegten, durchstrukturierten, durchgedachten Unai Emery-Fußball zu verdanken. Kann man einfach nur so sagen. Ist ja auch respektabel, ist ja gar nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Nach diesen Kaderumrissen auch während der Saison noch das so hinzubekommen, Respekt. Trotzdem haben sie mit der Meisterschaft eigentlich nie was zu tun gehabt und das, glaube ich, ist jedem klar. Und ist auch nicht schlimm, und wenn du Dritter wirst und in die Champions League kommst, theoretisch, oder vielleicht sogar Vierter, who knows, denn United ist ja vorbei jetzt, dann ist es immerhin. Also Respekt, aber Champions League sollte es, finde ich, schon werden. Ansonsten fände ich es, wenn du so lange so oben dabei warst, dann fände ich schon enttäuschend. Dann fände ich schon enttäuschend, ehrlich gesagt, weil dann war mehr drin, sagen wir es so.
Ja, was mir sehr Sorge macht, ist, also muss man ja nochmal einmal dazu sagen, auch da, wir sind die Apologeten, an anderer Stelle muss man hier auch sein, Thielemans nicht da, auch wenn die komischerweise punktetechnisch besser sind, wenn er nicht da ist, aber ich finde, dass dem Spiel enorm viel fehlt, wenn er nicht spielt. Kamara wird in der Saison gar nicht mehr spielen, Thielemans ist auf dem Weg zurück und McGinn fehlt enorm, dessen Arbeitsrate. Dann Van Watkins, der ist einfach nicht gut drauf. Der spielt sowieso eine komische Saison. Gab rund um Weihnachten mal eine Phase, wo wir dachten, er hat's, aber eigentlich auch nur aufgrund der Tore, weil das Spiel hat das auch nicht unbedingt nachgewiesen, finde ich. Und so hängt halt so wahnsinnig viel an Morgan Rogers und noch mehr, als es ohnehin schon in der Saison war, so dass ich eigentlich keine Hoffnung habe. Ehrlicherweise, also das ist ja im Grunde genommen dasselbe Spiel wie bei Manchester United. Die sind in einer Sache ziemlich gut und in anderen Sachen ziemlich, ziemlich schwach. Und das ist bei United im Übrigen immer noch so. Das klingt jetzt irgendwie so, als würde ich da negativ sprechen wollen. Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Michael Carrick macht all das richtig, was man richtig machen kann. Aber im Grunde ist es dasselbe Team. Die Sterne müssen günstig stehen, dass sie drei machen. Und wenn ich das aber vergleiche miteinander, dann ist das, was ich immer schon gesagt habe, die ganze Saison über United hat die besseren Spezialisten. Und ich glaube, das wird sie am Ende über Villa stehen lassen, die ja auch noch parallel im Europapokal sind, je nachdem, wie weit es da geht. Das macht mir sehr viel Sorge. Das war jetzt ein langer Satz zwischen den Kommata. Aber das ist das, was mir Sorge macht, weil eigentlich werden sie erst im April müde und die wirken brutal ausgelutscht gerade. Und deswegen, ja, also das war's. Da glaube ich, erzählen wir nicht zu viel.
Da beißt die Maus kein Faden ab, meine Herren.
Und noch, also wir müssen nicht über die Wolves reden, das wird trotzdem nichts mehr werden. Die können maximal 30 Punkte in der Saison holen. Das heißt, die haben zumindest jetzt aber mal abgewendet, dass sie der schwächste Absteiger in der Geschichte der Premier League sind. Denn sie haben jetzt schon mehr Punkte als Derby County damals. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Unterschied im Abgleich. Die wehren sich. Derby County hat sie über sich ergehen lassen. Southampton, glaube ich, wusste letztes Jahr um die Zeit auch schon, okay, egal. Und das ist nicht ganz so. Ich habe mir ganz lange überlegt, auch im Vorfeld dieses Spiels, weil das Komische ist, dass wenn man sich den Kader anschaut, und ich habe es im Spiel auch so gesagt, da spielen André und da spielen João Gomes. Beide haben eine sehr realistische Chance, trotzdem für Brasilien bei der WM zu sein und vielleicht sogar zu spielen zusammen. Mhm. Und mit einem brasilianischen Nationalmannschaftsmittelfeld, zumindest war es das ja mal, also wenn wir uns nicht auf die Gegenwart einigen können, zumindest auf die Vergangenheit können wir uns einigen. Und dass die so schwimmen in der Premier League, woran liegt das? Und ich glaube, also das Mittelfeld ist nicht das Problem. Ich finde auch, dass Rob Edwards das gar nicht so schlecht macht. Aber die haben das, was wir angesprochen haben vor der Saison schon, das war, glaube ich, vor allen Dingen deine Sorge, da sind so viele wahnsinnig rohe Fußballspieler, also Unfertiges, wo man sieht, ja, ich weiß, was sie machen wollen und meinen, aber das ist nicht gut genug ausgeführt. Jackson Tatua spielt eine gute zweite Hälfte und wir wissen alle, dass das ein Zug ist, ein Schnellzug noch dazu, ja, aber kann halt gar nicht Fußball spielen. Tolu Alkodari, der im Übrigen, das muss man auch nochmal sagen, das haben wir, glaube ich, letzte Woche dann gar nicht mehr mit reinbekommen, der leider, geht es in England auch wieder los, der wieder extrem rassistisch beleidigt worden ist. Mandl war der Zweite, dem es auch so ging. Es hat ihm wohl auch sehr zugesetzt, sodass er dann nicht direkt gespielt hat, Tolu Alkodari, aber es ist auch so, also, ne, ihr wisst, das müssen wir hier glücklicherweise nicht dazu sagen, unsere Community wäre schon längst geflohen, wenn irgendwelches Gedankengut diesbezüglich da wäre. Das hat absolut keinen Platz und das muss wieder aufhören. Wir müssen da, glaube ich, auch wieder stärker dagegen vorgehen, dass es derartige Äußerungen gibt im Fußball und müssen relativ schnell und deutlich klar machen, den Menschen, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen darf, ja, okay, bleiben wir mal so, dass das da nichts verloren hat, weil es einfach, es ist dumm und es hat einfach Auswirkungen auf Menschen.
Dazu wird noch ein Satz, also es ist halt so, dass ich habe es dann gesehen, die Wolves haben ja das dann öffentlich gemacht, also haben Screenshots quasi davon öffentlich gemacht und das finde ich mega gut, weil, das ist für euch ja vielleicht auch mal interessant, es gibt sehr viele Leute, die uns dann auch, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, jetzt werden, bitte nicht schreiben, nehmt euch das nicht so zu Herzen, aber es ist einfach nur ein Einblick. Es gibt bei uns auch manchmal Leute, die schreiben uns Quatsch, also zum Beispiel letztes Mal, habe ich dann auch gepostet, da hat mich einer angegangen, weil du kommentiert hast, also so quasi, ja, wieso sagst du das und das, und dann sage ich, ich kommentiere gar nicht, mein Freund. Also wenn du mich schon kritisierst, kritisieren anderen. Oder wenn du schon kritisieren willst, kritisiere den Richtigen. Und wenn du dann das dann öffentlich machst mit dem Screenshot und die Leute dann quasi irgendwie, also die posten es in der Öffentlichkeit, wenn du dann aber deine Öffentlichkeit nimmst, weil ich habe mir zwei Follower mehr als der, dann wiederum denken die so quasi, oh mein Gott, jetzt stehe ich ja voll in der Öffentlichkeit, ich habe einen Fehler angeprangert, ich darf das, aber der Kommentator darf das dann nicht teilen zum Beispiel, oder die Person darf das nicht teilen. Und das, glaube ich, ist dann die einzige Chance, dass vielleicht dann diese Typen sich denken, ja, ich dachte, ich hätte es ja eigentlich nur dem Arokodare geschrieben. Aber wenn die das öffentlich machen, dass die es dann vielleicht denken, so quasi, jetzt stehe ich ja auch in der Öffentlichkeit und vielleicht ist es gar nicht so toll, in der Öffentlichkeit zu stehen und kritisiert zu werden. Und das, glaube ich, ist die einzige Chance, die sie haben, das wirklich hinzubekommen oder zumindest eine Chance. Und das ist die andere wäre ja wirklich einfach dann sowas wie einen Internetausweis, aber das wird wahrscheinlich ja nicht passieren. Deswegen, ich fand es cool, dass die Wolves das gemacht haben, ehrlich gesagt, weil das ist da siehst du es nämlich und das wirst du ja auch schon gehabt haben. Wenn du dann sowas postest und in die Öffentlichkeit ziehst, in Anführungszeichen, dann schreiben dir die Leute privat, es tut mir so leid, ich wollte das nicht, ich war da bloß ein bisschen emotional. Ja, das mag sein, vielleicht war ich auf Sendung, wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch bloß ein bisschen emotional und habe dann aus Versehen, aus Emotionen heraus 12 Saisontore statt 13 Saisontore gemacht und das hat dir ja schon gereicht, mich anzupöbeln. Deswegen, ich fand es eine super Aktion, ja, dass sie das gemacht haben.
Genau, man muss sich einfach nur mal vorstellen, das, was zu uns passiert, ist ja Pillepalle.
Ja, ja, genau, das war niemals vergleichen, genau. Aber man sieht dann, dass die Leute, die Öffentlichkeit, dass genau. Die Leute glauben, sie sind im Verborgenen und dann können sie es bringen. Aber wenn du die Leute in die Öffentlichkeit zerrst, dann merken sie erst, warte mal ganz kurz, ich habe da richtig Mist gebaut, deswegen fand ich das cool.
Ja, es gibt eine Doku, ich glaube, die läuft auf Amazon, das mache ich jetzt einfach mal ganz frech, die Werbung dafür von Rio Ferdinand, wo er... Also da gibt es, der hat diverse solche Themen angesprochen. Da gibt es eine Folge zu Rassismus, da ist er bei verschiedenen Spielern. Lukaku, ich glaube Eni Aluku ist er da und ich weiß gar nicht, ist schon eine Zeit lang her. Die habe ich insofern in Erinnerung behalten, weil er genau das angehen möchte, dass das öffentlich gemacht und auch verfolgt wird im Übrigen. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, wo wir hinkommen müssen. Das hilft jetzt Arokodare relativ wenig und ich glaube auch da. Ganz viele Spieler haben sich auch diese Diskussion mit Vini Junior und Prestiani und so mitbekommen haben in der Champions League. Es gibt ganz viele Spieler, die sich einfach, die das einfach so machen lassen mit sich, weil sie halt sagen, ja, das gehört halt dazu. Wie traurig, dass das offensichtlich zu einem Alltag dazugehören muss. Und wir reden da über die Identität eines Menschen. Und also muss man keinem, also hier glücklicherweise müssen wir das niemandem sagen. Trotzdem muss man das immer und immer wieder laut sagen, allen laut sagen, absolutes Nein dazu. Und es ist gut so, dass sich mehr und mehr das nicht mehr gefallen lassen wird. Das ist gut so.
Ja.
Harter Break. Die Wolverhampton Wanderers werden es trotzdem nicht schaffen. Aber auch da, sie hätten ja Mitte März sogar schon absteigen können. Also nach zwei Spielen, das ist jetzt auch erstmal vorbei. Müssen wir jetzt mal beobachten, wann es denn soweit ist. Aber das wird trotzdem nicht mehr reichen. Falls doch, dann, glaube ich, müssen wir unseren Podcast umbenennen in Click and Wolverhampton oder irgendwas, weil dann wäre es Wahnsinn. Naja, dann haben wir gesehen, das war wahrscheinlich das unwichtigste Spiel. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob das so stimmt. Ja, ich glaube, tabellarisch gesehen das unwichtigste Spiel des Spieltages. Am Samstag ein 1-1 zwischen Bournemouth und Sunderland. Da habe ich die letzte Dreiviertelstunde noch gesehen und mochte es sehr gerne, muss ich sagen, weil das ist natürlich Mann gegen Mann vom allerfeinsten Intensität, halt gar kein Fußball. Es ist final so, dass Sunderland, also die haben Klasse gehalten, alles gut. Also vermutlich, wenn wir jetzt noch ein, zwei Punkte brauchen, dann ist das fix. Und Bournemouth spielt mit all den Abgängen auch eine relativ gute Saison. Rayan, den sie verpflichtet haben, das ist Wahnsinn.
Habe ich ja gesagt, ich habe das nach zwei Minuten gesehen, als der einmal an dem vorbeigegangen ist, oder hat's. Das siehst du in einem, ja, sogar ein bisschen kleiner, ja, ein bisschen kleiner und vielleicht sogar noch ein bisschen beweglicher, weil nicht, Semedo ist ja auch nicht steif in der Hüfte, aber durch das, dass er größer ist, braucht er ein bisschen länger. Der ist noch ein bisschen kleiner, ein bisschen würfeliger und schneller noch, glaube ich. Aber das ist, also auf die ersten Meter, glaube ich, noch ein Ticken schneller, aber der ist geiler Typ. Vielleicht dann aber nicht so ganz vielseitig wie Semedo, aber das werden wir sehen. Aber überragend. Also wirklich, ich habe den gesehen, wie der vorbeigegangen ist und wusste, okay, er hat's. Weil wenn du das einmal schaffst, bei einem Premier League-Verteidiger so vorbeizugehen, so, dass du den so billig aussehen lässt, dann wusste ich, ich glaube, der hat's. Ich glaube, der hat's.
In der Theorie können beide natürlich noch nach Europa blicken. Das geht ja mehr oder weniger wieder bei Crystal Palace dann los mit 35 Punkten auf der 14. Newcastle ist inzwischen auf die 13, das machen wir auch gleich noch. Aber Sunderland, Bournemouth haben theoretische Chancen auf Europa. Ich prognostiziere aber bei beiden, das wird wieder knapp nicht reichen, was trotzdem eine brutal erfolgreiche Saison bedeuten würde. Das nächste Spiel, also jetzt geht es dann los mit Samstag 16 Uhr deutscher Zeit. Das war ja im Goal Rush, den ich begleiten durfte. Und da sind insgesamt 19 Tore gefallen. Also eigentlich sind es mehr gewesen, aber es haben nur 19 gezählt am Ende. In drei Spielen. Es gab noch nie mehr zu einer Samstag-Anschlusszeit 16 Uhr, selbst wenn 5 Spiele im Gold Rush waren, haben wir nie mehr gehabt. Also war kompletter Wahnsinn. Und dieses Spiel Burnley gegen Brentford hat so ziemlich alles getoppt. Warum? Weil Brentford 0-3 führt. Dann kommt Burnley Tatsache zurück, gleicht aus, 3-3, führt 4-3. Tor wird nicht gegeben, wegen Abseits, war korrekt, hilft aber nichts. Dann geht Brentford wieder in Führung und Burnley gleicht nochmal aus, ganz zum Schluss, zählt nicht wegen Handspiels. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist das, das habe ich auch im Spiel so gesagt, vielleicht ist das einfach zu viel Küchenpsychologie. Es sind minus 8 Punkte für Burnley und sie haben 28 Spiele absolviert. Ich kann mir nur vorstellen, dass das als Metapher herhält für die ganze Saison. Du bist irgendwie in der Nähe, also du bist erstmal total abgeschlagen. Dann kämpfst du dich irgendwie in die Nähe und am Ende reicht es dir aber trotzdem nicht. Und wenn das die Spieler auch so fühlen, und ein paar davon haben leider so ausgesehen nach dem Spiel, was ich total nachvollziehen kann, dass sich das brutal niederschlägt, dann habe ich das Gefühl, das war deren Finale und ist jetzt vorbei. Ich weiß nicht wieso, aber das ist das Gefühl, was ich habe bei denen.
Ja, also ich glaube es auch. Ich glaube es wirklich auch. Aber du, das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass das wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass.
Ja.
Deswegen,
das. Es ist im Grunde die Luton-Story. Die ja. sind die Feinden, aber es bringt halt nichts mehr. Bei Kevin Schade erstes Tor in 2026, das muss man vielleicht auch da nochmal anmerken, der ja eigentlich eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Brentford ist komplett im Kreis dabei. Nach Europa, die, das ist die Auswahl, die ich noch nehmen wollte, mit Keith Andrews 6 Jahre verlängert haben. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge nicht drin gehabt, oder?
Nein. Das war kurz danach, aber glaube ich erst auch.
Ich glaube auch, genau.
Jetzt kurz danach.
Das ist natürlich schon, also ne, ich glaube, Thomas Frank wird sich auch gerade denken, naja. Und Keith Andrews, also muss man echt fairerweise dazu sagen, dass er hat nicht viel geändert. Die sind in manchen Dingen zunächst etwas aggressiver und haben, glaube ich, weniger Probleme, auch total defensive, passive Phasen auszuhalten. Also sie sind entweder oder. Und das macht die so hässlich zu spielen. Und Andrews selbst, das hat ja der, ich glaube, Chief Executive nochmal gesagt, das war gar kein Gamble, weil sie wussten ganz genau, wie der arbeitet. Aber dass das so funktionieren wird, insbesondere nach den ersten 2 Spielen, das war ein derartiger Hühnerhaufen, hätte ich niemals geglaubt. Und das ist oft nicht schön, aber es ist unheimlich effizient.
Ja, das schaut immer cool aus irgendwie. Ja. Also das muss ich jetzt sagen, schaut irgendwie immer, also es passiert immer was. Und du hast immer das Gefühl, sie sind in jeder Aktion drin und das macht halt irgendwie schon Spaß. Also ja, hat mit Fußball manchmal wenig zu tun, aber irgendwie passiert trotzdem immer was und hat einen ganz eigenen Faktor. Das haben wir ja immer gesagt, da geht's nicht um eine Spielidee, also eine Spielidee im Sinne von, wie schieben wir den Ball von A nach B, sondern es geht darum, also so viele Spezialisten wie möglich zu sammeln, die in so wenigen wie möglichen Situationen effizient sein können. Mehr ist es nicht.
Ja, und erstmal Spiele nicht zu verlieren.
Genau.
Wenn es gut geht, auch zu gewinnen. Das ist ja das Schöne. Aber also auch das ist wieder total seltsam. Das werden die, glaube ich, nie loswerden.
Aber schön, also schön anzusehen ist es nicht. Also schön,
nee.
Von A nach B spielen ist es nicht. Das ist klar. Also da empfehle ich andere Fußballspiele.
90 Koffer miteinander, die irgendwas verschieben. Ja, aber die hatten zunächst eine brutale Heimstärke, das ist jetzt weg. Und hatten gar keine Auswärtsstärke und jetzt ist es genau andersrum. Also es ist auch irgendwie strange. Aber das ist auch seit Jahren so bei Brentford, dass es alles schübchenweise passiert. Wenn sie das jetzt noch einigermaßen stabilisieren, haben sie allerbeste Chancen, echt den Platz zu verteidigen. Das ist erstaunlich, hätte ich. Also Jahr für Jahr, das ist ein kleiner Reminder jetzt für mich, der nächsten Saisonvorschau habe ich sie nicht mehr unter die ich mir Sorgen mache. Aber dass auch die Bemo Vissar so haben ersetzen können, das ist schon wirklich erstaunlich. Igor Thiago spielt eine Bombensaison. Ja, Wahnsinn. Also es ist einfach, die arbeiten, glaube ich, auch unter den mitbesten Voraussetzungen in der Liga, weil natürlich das Umfeld vergleichsweise ruhig ist, weil die Vereinsführung stabil ist, komplett in eine Richtung geht. Vermutlich auch, weil die Presse nicht so da ist wie bei den anderen Clubs, ist das leichter möglich. Aber das ist wahrscheinlich deren ganz große Superkraft und deshalb versuche ich sie bei den nächsten Absteigern dann nicht mitzuhaben in der nächsten Saisonvorschau. Aber vielleicht werden wir dann nochmal auf diesen Podcast hier zurückkommen. Dann haben wir den FC Liverpool, der mit 5-2 gegen West Ham United gewinnt. Und das klingt jetzt sehr viel deutlicher, als es am Ende war, weil West Ham sehr oft sehr gut in der Partie war, jeweils kurz davor war, auszugleichen. Und irgendwann hat sich das Ganze dann in eine Richtung entwickelt, dass Liverpool wieder gewonnen hat. Überzeugen tut es mich gerade gar nicht. Also ich glaube, dass Nottingham Forest 1-0 war noch schwächer von Liverpool. Da waren jetzt hier schon ein paar positive Dinge zu erkennen, unter anderem auch, dass Frimpong mit dabei ist, der was Gutes gemacht hat. Es ist weiterhin ein Szoboszlai-abhängiges Team, so komisch das klingt, der sich inzwischen in dieser Saison, glaube ich, zum wahrscheinlich besten multifunktionalen Mittelfeldspieler der Welt sogar entwickelt hat. Also mir fällt keiner ein, der kompletter wäre im Moment.
Du kannst ihn ja überall hinstellen, der macht das Gleiche. Also das genau. Ist brutal.
Und wo auch immer du ihn nicht hast, fehlt er dir, was dann ein bisschen schade ist. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, Gakpo ist komisch gerade, er zwingt aber manchmal was. Dann hat auch Ekitike nicht so gewirkt wie sonst, aber es ist halt einfach Ekitike, deswegen funktioniert es trotzdem. Bei Salah ist es so, keine Ahnung, also schon wieder nicht getroffen, längste Durststrecke in seiner Geschichte, aber er hat dann trotzdem immer Hockey-Assists. Er macht trotzdem ein bisschen was. Da gibt es ja auch immer die Diskussion, hat er sich nach der Auswechslung gegen Nottingham kindisch verhalten oder nicht. Also das Problem ist, bei Liverpool ist halt auch mehr auf mehrere Schultern verteilt. Ich finde den nicht grundschlecht. Ich finde Liverpool auch nicht schlecht. Ich finde es aber auch gerade nicht gut. Vielleicht ist es aber genau das. Ist ja egal. Hauptsache, sie gewinnen im Moment. Und das haben sie jetzt zweimal in Folge getan. Sie fangen jetzt an, sozusagen sich wieder ein bisschen zu drehen. Wenn dann ein paar Verletzte zumindest zurückkommen, müsste das vermutlich auch wieder besser werden. Das ist es. Newcastle United, da habe ich jetzt langsam aber sicher wirklich Sorge. Ich check's nämlich langsam nicht mehr. 2-3 gegen den FC Everton. Das Problem bei Newcastle ist, die sind in der Champions League voll mit dabei, Achtelfinale, haben in der Champions League die besten Spiele gespielt. Warum das so ist, haben wir schon öfter erklärt hier. Und in der Liga funktioniert es trotzdem nicht. Auch weil, glaube ich, Everton viel, viel Spielglück hatte. Weil das ist ja auch gerade spielerisch gar nichts. Die musst du ja einladen, damit sie Tore machen. Ohne Jack Grealish ist ja alles komplett eingekracht bei denen an Kreativität. Da war viel, viel Glück mit dabei. Und auch aus der Sicht Newcastles viel Pech. Das ist so ein stranges Team. Die sind, nichts passiert leicht bei Newcastle. Das ist das Problem, was ich immer habe. Selbst Karabakh war nicht leicht. Weil im Rückspiel ist Karabakh, klar, weil auch Newcastle nichts mehr macht, aber besser, als man das annehmen müsste, nachdem Newcastle in den ersten 5 Minuten schon 2-0 führt. Sie machen sich irgendwie das Leben selber schwer, wahnsinnig unkonstant, wahnsinnig schwer vorherzusagen. Ohne Bruno Guimarães ist eine ganze Klasse schlechter. Ich glaube, da erzählen wir auch nicht zu viel. Woltemade, das haben wir ja letztes Mal auch kurz angesprochen, das funktioniert nicht. Mit links zentrales Mittelfeld, nicht nachhaltig zumindest. Wenn Gordon dann runter ist, passiert gar nichts mehr. Also komisches Team, die müssten viel besser sein, aber und auch da rein taktisch gesehen ist es nicht das Problem. Ich glaube, die Ausführung der Spieler ist im Moment eine ganz große Schwäche bei denen, dass jeder Einzelne zu wenig tut im Moment. Mir gefällt gar keiner gerade.
Ja, also es soll ja wohl auch eine Aussprache gegeben haben, so zusammengesetzt und so, und dass einfach der Eddie Howe muss da scheinbar auch ein paar Dinge auf sich, auf seine Kappe genommen haben. Weiß nicht, ob er es tut, weil er da wirklich dran glaubt oder weil er es einfach musste in dem Fall. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht, ehrlich gesagt. Also das ist, aber man merkt halt auch, das war ja dann beim letzten Mal auch so, wenn europäisch unterwegs, dann brechen sie rein. Das ist einfach, glaube ich, das Problem, dass sie damit nicht klarkommen.
Ja, immer noch eine relativ kurze Bank. Das wissen sie ja seit Jahren und da probieren sie auch was zu verändern. Das ist aber auch nicht besonders sinnvoll, irgendwas nachzuverpflichten. Das checke ich auch. Die Neuzugänge, glaube ich, haben auch allesamt nicht so gezündet. In manchen Fällen auch wirklich vorne und hinten nicht. Nie gelernt, ohne Isak zu spielen. Glaube ich, auch nie gewollt, ohne Isak zu spielen. Deswegen gibt es ja, glaube ich, dieses Gordon-System. Das haben wir ja letzte Woche noch mal ganz kurz besprochen. Ich habe also eigentlich qualitativ, wenn man sich das anguckt, die sind natürlich immer noch im Rennen mit dabei um Platz 7 oder Platz 8 wird ja vermutlich reichen. Die sind drin, das ist gar kein Thema. Qualitativ ist das die beste Truppe, also Brentford, Everton, Fulham, Bournemouth, Brighton, Sunderland, Crystal Palace sind drin und eben Newcastle. Und Newcastle ist problemlos das beste Team von all denen. In der Theorie, aber die Ausführung ist mir nicht gut genug und deswegen mache ich mir langsam Sorgen. Ganz komisch. Dann haben wir noch ein Spiel am Samstag. Leeds United verliert zu Hause 0-1 gegen Manchester City. Das hast du ja gemacht, das Spiel. Und alles, was ich nur gesehen habe, dachte mir im ersten Durchgang, ui, das hätte aber auch anders ausgehen können.
Ja, Leeds ist wirklich in jedem Spiel drin, das sage ich immer wieder. Das hört sich dumm an, aber es ist wirklich genauso. Sie sind in jedem Spiel momentan drin. Sie sind super schwierig zu bespielen. Die waren viel besser. Ich glaube, City hatte die erste Chance in der 40. Minute oder so. Und dann fällt halt in der 45 plus 2, glaube ich, fällt das Tor. Weil Ryan Cherki einfach einen Ball hinter die Kette spielt und die Abwehr teilt. Und so passiert's. Das ist alles. Mehr war es nicht. City waren nicht besser. City war nicht Welten besser als Leeds. Ganz im Gegenteil, es war diese eine Situation. Und das hat dann schon ausgereicht, um das Spiel zu entscheiden. Aber es sind diese Momente, Leeds hätte sich davor einfach belohnen müssen, das haben sie aber nicht getan. Und dann verlierst du so ein Fußballspiel, auch wenn es nur 1-0 ist oder 0-1 ist in dem Fall, trotzdem verlierst du dieses Fußballspiel und dann im Endeffekt auch verdient, das muss man ganz klar sagen. Und dann gab es ja noch die Situation, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Daniel Farke, der auf den Schiedsrichter zuläuft, er sagt Sprint, was wirklich auch so war, und er sieht dann noch sogar die rote Karte. Und das muss ich schon sagen, auch da wieder. Wir waren total überrascht, wirklich total überrascht, weil wir sind draufgeblieben, Gott sei Dank, also wir haben das mitgenommen, die Situation, und in dem Moment, als Daniel Farke schon auf ihn zuläuft, hat der, glaube ich, noch gar nichts gesagt, ich habe gerade die Pressekonferenz angeschaut, hat Daniel Farke noch nie mal was gesagt, und in dem Moment zeigt er schon die rote Karte. Und das fand ich echt so ein bisschen, was soll der Scheiß? Also wieso pfeifst du oder wieso gibst du eine rote Karte? Einfach nur, weil der auf dich, ja, er läuft auf dich zu. Aber was ist denn, wenn er auf dich zuläuft und sagt, Gratulation, du bist der beste Schiedsrichter der Welt? Gibst du ihm dann auch rot? Natürlich nicht. Und das ist manchmal dieses, wie Schiedsrichter sich verhalten momentan. Wir werden ja dann gleich bei Arsenal noch auf ein weiteres Thema kommen. Das ist eine Sache, die ich einfach momentan, die gefällt mir nicht. Und wie die Schiedsrichter sich verhalten und wie sie dann auch sich momentan, klar, Peter Banks ist sowieso ein, finde ich, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich kein Wort, engstirniger Schiedsrichter, sage ich jetzt mal. Und das hat man klar und deutlich gesehen. Der hat sich gar nicht angehört, was Daniel Farke zu sagen hat, und zeigt sofort rot. Und ich finde, das ist nicht in Ordnung, weil die Trainer müssen sich eine Menge anhören von den. Und wenn ein Trainer dann hinläuft und einfach eine Frage stellt, so quasi, warum hast du nicht 30 Sekunden nachspielen lassen, was er gerne gehabt hätte, dann finde ich, kannst du ihm auch mal eine Antwort geben. Natürlich musst du auch nicht hinlaufen, aber mehr hat er nicht gemacht. Und dafür eine rote Karte zu geben, das finde ich schon sehr borniert, ehrlich. Weil er wusste so quasi, das wird ja sowieso egal sein, weil die haben verloren und es wird im Spiel eh nicht mehr aufgenommen werden, und deswegen ist es ihm quasi, und Schiedsrichter müssen sie eh nicht äußern, deswegen ist es egal. So wirkte es auf mich, und das fand ich nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Also war mir too much.
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt den passenden Break, die Halbzeitpause in unserem Podcast. Für diejenigen, die es nicht hören wollen, könnt ihr jetzt gerne vielleicht 2 Minuten vorspulen, aber die anderen, die sollen das gerne hören, und uns haben auch ganz viele geschrieben, wir müssen uns dafür 0,0 entschuldigen, im Gegenteil, und das ist sehr, sehr nett von euch im Übrigen, dass ihr das getan habt oder tut, denn wir müssen an der Stelle Werbung machen, sagen wir doch, wie es ist, tun wir aber sehr, sehr gerne, und das tun wir auch, weil die es schon bekommen haben, sehr, sehr positiv und vielen, vielen Dank dafür reagiert haben darauf. Unser Buch Hoffentlich haben die TV im Himmel kommt am 4.3. ganz offiziell in den Handel, wie das immer so ist. Hält sich nicht jeder im Handel daran, dass es erst am 4.3. erscheint, was völlig in Ordnung ist und im Zweifel viel, viel besser für all die, die es schon haben. Einige, ich würde sogar sagen, viele von euch haben es gelesen, dem Feedback, das wir entnehmen können. Manche davon werden wir auch noch sicherlich nochmal öffentlich machen. Haben die meisten das relativ flott durchgelesen und waren zufrieden bis selig irgendwie. Und das ist das, das muss man ja auch so ehrlich sagen, wir öffnen uns ja in diesem Buch sehr deutlich, erzählen unsere Geschichte, die nicht eine normale Geschichte in Anführungszeichen ist, also für uns eine hochemotionale Geschichte. Und wir wussten nicht, wie sie angenommen wird. Und dass ihr sie so annehmt, wie ihr sie annehmt, das ist, glaube ich, uns die größte Freude und die größte Bestätigung, dass es doch richtig war, das einmal zu erzählen. Ich kann nur für mich sprechen, mir geht es viel, viel besser damit, ohne Versteck spielen zu müssen, obwohl es sehr komisch ist. Und daher nochmal von mir vielen, vielen Dank an diejenigen, die es schon haben, diejenigen, die es noch nicht haben. Auch das können wir gar nicht oft genug betonen. Ihr helft über Umwege auch diesem Podcast damit. Denn, das ist eine ganz klare Nummer, wenn dieses Buch erfolgreich wird, ist, dann wiederum haben wir mehr mediale Präsenz, Öffentlichkeit. Die Fragen zum englischen Fußball kommen dann. Und dann können wir erzählen, dass die Premier League eine tolle Liga ist, wir eine tolle Community haben. Und dann wächst das hier. Langsam, so wie es sein soll, aber stetig und nicht mit einem Mal. Und deshalb helft ihr dieser Unternehmung hier. Auch wenn ihr nicht lest, wie auch immer, macht das bitte gerne. Vielleicht lassen wir auch die große Bombe noch platzen, was wir unter denjenigen machen, die ein Buch gekauft haben. Denn ich glaube, das ist ganz cool, was wir uns da überlegt haben.
Ja, zuerst einmal nochmal für die, die jetzt zum ersten Mal das hören. Also wir haben die Geschichte unserer Eltern erzählt, wie wir so geworden sind, wie wir geworden sind oder wie wir jetzt sind, sagen wir mal so. Und ich glaube, da haben mir viele Leute geschrieben, Alter, wir sind fast gleich aufgewachsen. Ja, wir haben Panini-Bilder gesammelt, wir sind total durchgedreht, bla 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 bla. Und dann natürlich auch die Geschichte, die Frage, die uns immer gestellt wird, so quasi die Frage, die uns gestellt wird, immer mal wieder. Jetzt muss ich Uli mal leise stellen, weil man hört ihn zu sehr. Also dann immer mal wieder die Frage auch gestellt wurde, ja, wie seid ihr denn Kommentatoren geworden? Diese Frage bekommt ihr auch beantwortet auf jeden Fall, weil das ja auch eine Frage ist, wie habt ihr das geschafft, dahin zu kommen? Das wird beantwortet und natürlich aber auch, es sind ein paar lustige Geschichten aus der Branche mit dabei, es sind ein paar lustige Geschichten aus der Jugend mit dabei, ihr lernt uns ein bisschen mehr besser kennen und natürlich dann aber auch die Geschichte unserer Eltern und da muss ich schon sagen, es haben mir Leute geschrieben, ich sag den Namen jetzt mal lieber nicht, aber es hat mir einer geschrieben, zum Beispiel, ich habe seit Ewigkeiten kein Buch mehr gelesen, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geweint, aber mir kamen die Tränen. Und ich glaube, dass das schon dann beeindruckend ist, wenn du sowas dann liest und dir wirklich denkst, boah, das liest jemand und die Geschichte resoniert offensichtlich mit den Leuten und die fühlen das genauso. Das macht einen dann schon stolz und natürlich berührt es einen dann auch nochmal. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich das schon gelesen habt, dass ihr uns unterstützt. Wie gesagt, Uli hat schon gesagt, dass uns da wirklich alles hilft, einfach größer zu werden. Wir verdienen jetzt erstmal, wenn ein Buch verkauft wird, nichts daran, in dem Sinne, dass wir da jetzt irgendwie beteiligt sind. Das heißt nicht, dass ihr denkt, wir wollen jetzt reich werden oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht eher darum, zu sagen, ja, wir wollen den nächsten Schritt gehen quasi und einfach ein bisschen größer werden. Und natürlich, wenn man so ein Projekt macht, dann soll es auch im Endeffekt gelesen werden. Das ist ja ganz normal. Deswegen vielen Dank schon mal an die Leute, die es vorbestellt haben. Nochmal gerne der Hinweis, wenn, dann gerne bei Amazon. Einfach nur, weil dort der Algorithmus am offensichtlichsten ist. Uli, du bist viel zu laut, aber okay, mach ich nochmal leise. Also weil da der Algorithmus einfach am besten zu sehen ist und für den Verlag auch am besten zu hören ist und dementsprechend glaube ich, ist das einfach das Beste. Und nochmal für die auch nochmal da, wenn es Leute schon bekommen haben und andere Leute noch nicht bekommen haben, es hat keinen Grund, dass irgendjemand bevorzugt wird, es ist einfach nur wahrscheinlich, wer in der Rangliste wann wo bestellt hat und die haben wahrscheinlich nicht so viel bestellt und jetzt ist die Bestellung mehr, als man dachte. Es geht nämlich schon, also wir kriegen schon mit, es geht ganz schön ab, dass die Leute dann einfach, glaube ich, nochmal, dass Amazon einfach nochmal nachbestellen musste. Ich tippe, dass es so ist, deswegen für die Entschuldigung, die es noch nicht haben. Und auch da bitte auch da nochmal der Satz, wenn da drin steht 12.3. glaube ich oder so, das ist schon bei vielen auf 9.3. runtergegangen. Das war letzte Woche aber auch so. Ich glaube, dass viel, dass es in den nächsten Tagen kommen wird, schneller als man denkt und dass das Datum nochmal verbessert wird. Also nur mal für alle, die es gesagt haben. Und auch da nochmal für alle, die mich gefragt haben, weil wir müssen es abarbeiten, sorry. Wer es unterschrieben haben möchte, wir versuchen da irgendwie einen Weg zu finden. Also wir haben schon mit einer Bibliothek telefoniert, Bücherei, ich sag mal Bibliothek, die eventuell dann vielleicht zum Beispiel nochmal, wenn Leute jetzt bestellen, quasi dann die Unterschrift irgendwie möglich machen, dass wir da hinfahren und unterschreiben und die verschicken es dann. Und für diejenigen, die schon bestellt haben und die schon haben, auch da müssen wir einen Weg finden. Vielleicht ihr schickt es uns einfach zu oder wir treffen uns wirklich irgendwann mal auf eine Lesereise oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall bitte jetzt erstmal nachsichtig sein, weil wir haben eine Menge zu tun momentan mit dem Buch, um das Buch herum und können deswegen, also zum Beispiel mir hat einer heute wieder geschrieben, kann ich es dir nicht einfach schicken? Ja, in der Theorie schon, nur wie, wann, wo und wir sollen auch da nochmal unsere private Adresse nicht rausgeben, das hat der Verlag schon extra gesagt, weil da schon Sachen passiert sind wohl, dementsprechend würde ich es wahrscheinlich an Sky schicken lassen, bis ich da hinkomme, also auch das würde dauern.
Ja, genau.
Jetzt habt ihr eine Menge abgearbeitet.
Einfach zu lange nicht.
Genau.
Aber vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir sagen, wir haben ja schon mal grundsätzlich darüber gesprochen, dass wir uns was richtig Cooles einfallen lassen. Ich glaube, das, was wir uns haben einfallen lassen, ist eigentlich viel besser als cool. Finde ich zumindest, ganz persönlich. Und jedem, dem ich es bis dato erzählt habe, waren, glaube ich, nur 3-4 Leute, die haben gesagt, wow. Und deswegen haben wir es doch raus. Jetzt ist wahrscheinlich der genau richtige Zeitpunkt. Wir haben uns überlegt, was kann man machen? Jedem Einzelnen irgendwie ein Autogramm zukommen zu lassen. Ja, okay, das ist so halb cool. Das könnt ihr auch so haben mit Autogrammkarten und so weiter. Was viel besser ist, wir verlosen unter all denen, die ein Buch gekauft haben. Und wenn ihr 10 gekauft habt, habt ihr die 10-fache Chance dazu. Verlosen wir ein Premier League-Spiel mit uns gemeinsam. Das heißt, wenn ihr wollt, kommen wir dahin, wo ihr das wollt, ob das dann in einer Bar ist, zu euch zu Hause ins Wohnzimmer, mit euren Kumpels, eurer Freundin, euren Freunden, wie auch immer, egal. Wir machen zusammen einen Abend, einen Nachmittag, je nachdem, müssen wir uns dann einfach ein Spiel schnappen. Das wird dann wahrscheinlich das Spiel eures Herzens sein, sozusagen, von eurem Verein, vermute ich mal, oder vielleicht auch nicht, weil ihr nicht sehen, nicht wollt, dass wir sehen, wie ihr flucht, oder das könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr wollt. Dann kommen wir zu euch dahin und schauen gemeinsam mit euch ein Premier League Spiel an.
Ich finde, oder vielleicht das Champions League Spiel, ja, oder Champions League oder was auch immer. Was für uns wahrscheinlich leichter wäre, was für uns so arbeiten, aber euer Verein spielt.
Ich meine, es gibt ja immer mal ein Sonntagsspiel, wo wir nicht arbeiten, oder ein Montagsspiel, und wenn man das früh genug plant,
wir finden,
das
ist ja
auch alles möglich. Also da glaube ich, das machen wir dann schon möglich in irgendeiner Weise. Das ist das Angebot, das wir haben für euch. Und wie gesagt, alle diejenigen, die ein Buch gekauft haben, und nochmal, wenn ihr 20 kauft, kauft ihr halt 20, habt ihr 20-fache Chance. Das schmeißen wir rein und lassen notariell beglaubigt einen Sieger daraus, und dann kommen wir zu euch und ihr entscheidet dann, wie die Party aussieht. Wir äußern dann nur noch unsere Essenswünsche. Nein, Quatsch. Dann ist das, glaube ich, das Coolste, was wir machen können. Eine Click-and-Rush-Party bei euch zu Hause in der Bar, wie auch immer, eures Vertrauens beim Fußballverein. Whatever. You choose. So, Segment Ende. Ihr wisst alle, wir hauen es auch nochmal in die Links rein, wo ihr das Buch bekommt. Und dann warten wir auf all die Zuschriften. Dann machen wir dann wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse auf, wo wir die Bewerbungen in Anführungszeichen sammeln. Und dann sieht das, glaube ich.
Genau,
und
bitte da schon mal, falls die Leute uns schreiben, wir wollen ein Bild von dem Buch, nicht von der Bestellung, weil es gibt auch Leute, die dann abspringen. Man soll fair gegenüber denen sein, die wirklich das Buch gekauft haben. Deswegen, wir wollen ein Bild von dem Buch mit euch, mit dem Buch. Damit wir sehen, ihr habt es wirklich gekauft. Weil, wie gesagt, wir haben schon viele Sachen gehört, dass dann Gewinnspiele so, da hat jemand einfach eine Bestellung, hat es da wieder storniert. Und dann fahren wir dahin.
So hätte ich sie auch nicht kennengelernt, wir sind hier schon sehr verwöhnt, das muss man schon sagen.
Ich glaube, die faulen alle.
wenn ich mir manch andere Blasen anschaue, dann glaube ich, sind wir hier, uns geht's gut. Uns geht's wahnsinnig gut. So, Cut, und wir gehen auf den Premier League Sonntag zu Brighton Hove Albion gegen Nottingham Forest. Brighton Hove gewinnt zum zweiten Mal in Folge mit 2-1. Das heißt, die können auch wieder nach oben schauen, sind aus dem Gröbsten raus, sind jetzt auf der 11 mit 37 Punkten, haben also nur noch 3 Punkte Abstand auf die 8 auf Everton. Und das Erstaunliche, was passiert ist, finde ich, also wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was ich an Fabian Hürzeler sehr schätze. Und ich glaube, ich habe das letzte Woche gesagt, ich habe das Gefühl, dass sich im Sommer da Dinge trennen. Habe übrigens gestern erfahren, dass wohl auf einigen, dass auf einigen Trainerplätzen noch was passieren wird oder Trainerteams was passieren wird, in der Premier League sogar 6 bis 7. Muss jetzt nicht unbedingt immer nur den Cheftrainer betreffen, kann aber auch gut sein. Was ich bei Fabian Hürzeler brutal schätze, ist das, dass der 0,0 von seinem Weg abweicht. Auch wenn es nicht läuft, er weicht nicht ab, außer, und das ist die kleine Änderung, dass er im Moment mit Abstand erfahrensten Elf spielt, die Brighton in der Saison drin hatte. Also er haut alle Veteranen, die er hat, auf den Platz, und das scheint zu funktionieren. Ob da ein kausaler Zusammenhang besteht, weiß ich gar nicht unbedingt, könnte aber gut möglich sein. War ein enges Spiel gegen Nottingham Forest, und bei denen ist jetzt so ein bisschen die Problematik. 2 Spiele, Vitor Pereira, in der Premier League, beide verloren, beide waren eng, bei beiden waren sie dran, eins hätten sie vielleicht sogar gewinnen müssen, in dem Fall gehe ich aber einigermaßen konform damit, dass sie es verlieren, unterm Strich. Auch da, am Ende Chancenverwertung viel zu schlecht bei Nottingham, das Wahnsinn, viel, viel, viel zu schlecht. Bei Brighton war das auch der Fall im ganzen November, Dezember, vor allen Dingen im Dezember, im Januar, im Februar, und das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Dadurch sind die Abstiegssaison ist jetzt weg, und jetzt geht es noch darum, schaffen sie es nach ganz oben? Spoiler, ich glaube das nicht, aber das ist, glaube ich, das, was ihr mitnehmen müsst. Die sind jetzt erfahrener geworden, und vielleicht gewinnen sie auch deshalb Spiele. Das möchte ich aber noch mal in Klammern stellen, weil das müssen wir jetzt beobachten.
Ja.
Der FC Fulham gewinnt 2-1 gegen Tottenham, und da ist genau das, was ich gehört habe. dass Marco Silva mehr oder weniger wohl auf dem Weg nach draußen ist und das wohl auch im Verein schon halbwegs bekannt ist. Ich habe nur eine Quelle, aber die ist gar nicht so schlecht. Und es scheint so, als ob sich Marco Silva auch schon anderswohin orientiert. Vielleicht sogar auch zu dem Gegner, den sie da geschlagen haben. Auf der anderen Seite schlägt Igor Tudor jetzt schon Alarm und lässt wissen, dass die Probleme sehr viel schwieriger sind, vielleicht auch schon mit vorauseilendem Gehorsam. Nicht, dass er dann im Zweifel das auf sein Brot bekommt. Ich habe kurz mit Markus Gaub gesprochen, der das Spiel auch kommentiert hat. Der sagt, ja, Tottenham ist am Ende schon drin. Das ist das Einzige, von dem ich gar nichts gesehen habe. Der hat mir nur gesagt, ja, die waren schon drin, aber erste Hälfte war einfach bei Fulham deutlich stärker. Und ich glaube, das ist das, was die beiden Teams gerade so sehr unterscheidet. Bei Fulham sind so viele so wehrhafte Typen mit drin, da läuft auch nicht immer alles gut, aber sie ziehen es halt durch. Und bei Tottenham fängt dann sowas an wie, oh wow. Und man kann sich's nicht vorstellen, aber Tottenham hat unter all den Teams, die da unten drin stehen, das mieseste Rüstzeug von allen, wenn ich ehrlich bin. Nicht Talentlevel-mäßig, da sind sie das stärkste aller Teams, aber ich will gar nicht sagen, das ist immer so blöd, die haben das nicht begriffen oder ich höre immer, die können keinen Abstiegskampf. Die haben, glaube ich, einfach zu viele zu sensible Baller drin. Also das, ich weiß nicht, ob wir uns darum nicht noch, das ist auch so ein fieser Spagat, den die machen, weil auf der einen Seite Champions League, wo du wahrscheinlich alleine aus Kostengründen sagst, da müssen wir was machen und auf der anderen Seite dann Existenzkampf, aber sie können ja nicht kämpfen, die müssten spielen, damit sie stark sind. Also da, ich hab irgendwie Angst, muss ich sagen.
Ja, ich habe den sehr schönen Satz gelesen, sie haben das Gewinnen verloren. Ich glaube, das ist natürlich in dem Sinne erstmal Quatsch, aber ich verstehe, glaube ich, worauf der Satz hinaus möchte, dass die einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass die vergessen, worum es eigentlich geht und dass sie dann einfach zu sehr sich von diesem Kopfkino runterziehen lassen pro Spiel und das, glaube ich, ist das große Problem. Deswegen sieht es momentan so aus, wie es aussieht und es sieht nicht gut aus und ja, also wir haben es ja schon gesagt, die haben wenig spielerisch Ideen gehabt in dieser Saison, das ist die ganze Zeit schon so gewesen und ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr und das ist natürlich, es ist für Igor Tudor natürlich auch super schwer, jetzt reinzukommen und zu sagen, ja, ich implementiere jetzt was. Ich glaube nicht, dass er der Richtige ist, sowieso, um etwas zu implementieren, aber selbst wenn er es wäre maximal schwierig, das jetzt zu tun, womit ich glaube, dass das echt in die Hose gehen kann. Natürlich, die steigen nicht ab, weil dafür sind sie zu gut und dafür sind die anderen zu schlecht, dafür ist die Diskrepanz zu groß. Das ist seit 3 oder 4 Jahren so, dass einfach drei Teams der Bodensatz sind. Es tut mir leid, aber es ist so. Und die kommen nicht raus. Und dazu werden sie wahrscheinlich in dieser Saison nicht gehören. Aber in einer, ich sag mal, ausgeglichenen Saison hätten sie ein Problem. Und das ist wahrscheinlich dann das, wo sie im Endeffekt noch sagen werden, wir haben Glück gehabt. Das ist aber eigentlich kein Glück, sondern du kannst, das ist eher ja, das Pech der anderen, sagen wir es so. Also und so wirst du in einer Saison, in der wirklich dann mal wieder nicht richtige Aufsteiger, sondern krassere Teams dabei sind, die auch vielleicht richtig investieren und so, da wirst du, glaube ich, dann schon ein Problem bekommen.
Ja, gut möglich. Ziehen wir weiter zu Manchester United, die wieder gewinnen, zum zweiten Mal in Folge, nachdem ja dieses eine Unentschieden mit drin war gegen Crystal Palace. Michael Carrick macht weiterhin im Grunde alles richtig, auch wenn Crystal Palace geführt hat. Und dann sind ja die Dinge so passiert. Das war, glaube ich, dein zweites Spiel am Wochenende, wenn ich richtig liege.
Genau. Hat super Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und da seht ihr auch mal wieder, und das habe ich auch im Spiel gesagt, und das ist mir auch nochmal wichtig hier zu sagen, das Geilste an der ganzen Geschichte ist zu sehen, was die Medien oder wie die Medien in England oder auch hierzulande, wie heuchlerisch die manchmal sind, muss man echt einfach sagen, weil das ist das größte Kompliment, das Michael Carrick bekommen kann, dass keiner über Manchester United schreibt. Und das ist, was ich so bezeichnend finde. Die sind alle so schnell draufzuhauen und sind alle so schnell diesen Verein irgendwie runterzuhauen. Und jetzt plötzlich, wenn Manchester United gewinnt, in dem Moment sind eigentlich alle still und sagen nichts mehr. Das finde ich beeindruckend. Und wir haben das ja euch auch gesagt. Die Schwierigkeit wird es werden, solche Gegner wie Crystal Palace zu besiegen. Teams, die einfach nur hinten stehen und kontern, die einfach keinen Bock haben mitzuspielen, die einfach sagen, unsere Idee ist, eure Idee kaputt zu machen. solche Spiele und in eure Idee irgendwie reinzustechen, weil ihr werdet anlaufen müssen, wir müssen es nicht, wir kommen dann mit Tempo. Und das ist die, glaube ich, das was Michael Carrick unschuldig geblieben ist und was hinbekommt. Sie sind in den Rückstand geraten und sie haben schon kurz danach mal gestrampelt, aber sie sind dann zurückgekommen und haben es herausragend gemacht. Bruno Fernandes ist einfach ein herausragender Fußballer, das muss man einfach sagen, nach wie vor. Und ist wirklich bemerkenswert, wie er das alles macht. Cesko ist eine, also da, ich hätte eher gedacht, dass er mitspielt und weniger Abschlussqualitäten hat, weil das war eigentlich immer sein großes Problem. Momentan ist er eigentlich kaum zu sehen. Und macht aber die Tore sofort, wenn er da ist. Und das ist für mich sogar noch beeindruckend, dass er das hinbekommen hat, weil ich hätte es eher erwartet, dass es umgekehrt sein würde. Und Respekt, wie er das aktuell macht. Also es ist wirklich einfach nur herausragend, wie er spielt. Es ist einfach alles. Und das ist das, was ich ja letztens schon gesagt habe. Die Teams sind einfach gut. Die Teams sind einfach gut, grundsätzlich. Oder das Team ist einfach grundsätzlich gut, die Spieler sind gut. Und jetzt sieht man es, dass sie das auch umsetzen können. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude, das so zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie es hinbekommen. Und deswegen an dieser Stelle, ja, wir haben sie oft kritisiert. Jetzt muss man sagen, ich finde es super geil, das ist das größte Kompliment. Es ist so lustig zu sehen, wie still die Insel sein kann, wenn Manchester United gewinnt. Und das freut mich irgendwie, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich schaue mir das sehr, sehr gerne an. Das ist kein so großes Geheimnis, dass ich Michael Carrick als Fußballer immer sehr verehrt habe. Ich finde das Wahnsinn, mit welcher Ruhe der das macht im Moment. Ich habe weiterhin aber ein paar Fragezeichen, möchte weiterhin noch ein paar Dinge sehen, weshalb das auch super sinnvoll ist, dass die sich das weiter sehr genau angucken. Für den Moment ist das gut, der holt das Beste aus der Truppe raus und das tut gut. Das schadet der Liga nicht, dass da ein Team mit dabei ist, von dem wir alle wissen, dass es ein Powerhouse ist, das einfach jetzt wieder performt, gewinnt. Und das habe ich auch ein paar Mal jetzt schon gesagt. Das ist jetzt nicht immer alles höchst attraktiv und wunderschön, wenngleich es auch gerade nicht hässlich ist, will ich auch damit nicht sagen. Und wenn dann alle von der Sir Alex Ferguson-Zeit reden, habe ich einige Spiele gesehen und du auch. War auch nicht immer so geil.
Deswegen es war immer, also sorry, bei allem Respekt. Ja, also.
Ja, deswegen finde ich das völlig in Ordnung und es ist auch vollkommen egal. Es ist ja nicht so ganz leicht zu sagen, was die United-DNA ist. Wir wissen, dass späte Siege vermutlich dazugehören. Wir wissen, dass gegrindete Siege dazugehören und wir wissen, dass so eine gewisse Selbstverständlichkeit wohl dazugehört. Und Michael Carrick verkörpert die irgendwie fast automatisch. Wir hatten das ja schon mal, die Ole Gunnar Solskjaer-Situation, dass man dann irgendwann aufgrund der Ergebnisse, obwohl sich sportlich nicht wirklich ernsthaft was weiterentwickelt hat, dann einfach in so eine Situation kommt, dass man den Vertrag quasi zum Vollzeitvertrag macht, ihn verlängert. In dem Fall jetzt ist er eigentlich Head Coach, ist er kein Caretaker. Das Risiko, glaube ich, geht man hier nicht ein. Er ist weiterhin nicht der Wunschkandidat. Das hat sich trotzdem nicht geändert. Logischerweise checken aber auch alle Verantwortlichen, was da gerade passiert. Und ich sage es inzwischen, wie es ist, ganz persönlich, ich würde es mir wünschen.
Ja, also das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Also, was man hört, sind die Spieler total zufrieden, er kommuniziert sehr gut, er kommuniziert sehr viel, er hat einen sehr, sehr erfahrenen Backroom-Staff, der auch sehr, sehr viel redet, er hält es simpel, es ist Ruhe im Verein, die Fans sind jetzt natürlich komplett ruhig, weil sie Carrick nicht angehen, die Medien sind ruhig, wie ich ja gerade schon gesagt habe, und das ist, glaube ich, alles Allerwichtigste, die Pundits, also die Experten sind ruhig, weil sie natürlich Michael Carrick eher weniger anpinkeln, als sie das bei Ruben Amorim gemacht haben, der auch allen Grund dazu gegeben hat, es zu tun, aber natürlich auch keiner aus dieser England-Bubble ist. Michael Carrick treffen die bei irgendwelchen Gala-Dinners und werden denen mit Sicherheit, werden da natürlich auch mal eine Frage beantworten müssen. Das ist so und das war klar, dass der logischerweise, das ist einer von ihnen. Ganz einfach, es ist einer von ihnen. In Bayern sagt man Zurgroster, also keiner, der von außen kam, sondern es ist einer von ihnen. Und das war mir klar, dass sie mit ihm sanfter umgehen würden und dass er mehr Ruhe haben würde. Und das ist der Fall. Das hilft alles. Nur auch da, ich frage halt, ich weiß halt nicht genau, ob sich dieser Wohlfühlbärchen, sage ich jetzt einfach mal, Faktor nicht irgendwann mal auch abnutzt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das langfristig hinbekommen kann. Wenn, gerne, aber ich bin einfach, das ist die einzige Frage, die ich habe. Und ob sein, er ist nicht der allergrößte Taktiker, ob sein Horizont nicht vielleicht ein Stück zu tief hängt. Das sind die einzigen beiden Dinge, die ich habe. Alles andere bringt er mit. Aber man muss halt auch sagen, es läuft momentan, wenn es nicht läuft, ob seine Pressekonferenzen, die halt einfach schon sehr inhaltsleer, der sagt schon was, aber die sehr langweilig sind, sagen wir es mal so, ob die ihm da nicht zum Verhängnis werden, ob seine ruhige Art ihm dann nicht zum Verhängnis wird, ob dann nicht alle fordern, es muss ein härterer her, ein lauterer, einer, der mehr Erfahrung hat, einer, der hat es noch nicht bewiesen, das war doch sowieso klar, dass er nur die erste, diese Phase wird dann interessant, wie er damit umgeht. Ob er dann beweist, ich zeige es euch jetzt erst recht, oder ob er dann halt wirklich sagt, okay, hier war mein Horizont. Das wird spannend. Ich würde es ihm wünschen, weil ich ihn echt einen coolen Typen finde und weil ich United gerne so sehe, wie sie momentan sind. Also, ja, du hast recht, Uli, das ist manchmal nicht schön, aber es ist manchmal dafür sehr schön, weil dieses Tor zum Beispiel ist wunderbar rausgespielt, das zweite, das ist brutal rausgespielt, und sie haben dann teilweise Aktionen drinnen mit Kunja, wenn der läuft und wenn dann die mal die Bälle einfach nur prallen lassen und tief gehen und wenn Raum da ist, dann ist es einfach geil. Und das ist das, was ich meine. Und die können es grundsätzlich, der Gegner lässt es nur oftmals nicht zu, aber es ist schon schön, finde ich teilweise, es steckt in dieser Mannschaft so viel drin. Wenn du dir die Offensive anschaust, Kunja, Šeško, Mbeumo, wen haben wir noch? Bruno Fernandes, der ist einer der besten Spieler aller Zeiten in diesem Verein, hands down, der könnte auch in dieser Sir Alex Ferguson, stell dir mal vor, in dieser 12-13 Saison mit Robin van Persie und sowas, der wäre brutal, Alter, brutal.
Keine Fragezeichen.
Deswegen, also du hast die offen, da fehlt aber noch ein Mason Mount, du kannst einen Zirkzee bringen, du kannst einen Amad bringen, das ist brutal. Ja, das ist eine super Qualität. Kobbie Mainoo ist brutal. Deswegen, es ist, die haben eine Menge. Und ich habe es letztens im Spiel gesagt, allein dafür, dass er Kobbie Mainoo auf die Bank gesetzt hat und nicht spielen hat lassen, allein dafür muss Ruben Amorim eigentlich entlassen werden und müsste ihm eigentlich sogar der Bonus oder die Abfindung müsste ihm eigentlich geklaut werden, weil das ist eine absolute Sauerei. Also es ist einfach das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Und das Engstirnigste und das Eingefahrenste.
Haben wir so richtig über Michael Carrick mal gesprochen bei United hier? So richtig in der Tiefe? Ich weiß es gar nicht. Kommt auf jeden Fall sicherlich noch. Ja, doch, haben wir, glaube ich, gemacht nach zwei, drei Spielen. Ich glaube schon. Und da habe ich ja auch schon mal gesagt, mit Verweis auf den ZDF-Bolzplatz, wo ich zu Gast war als Experte, da habe ich ja auch schon mal gesagt, Kramer und Hummels haben sich ja hier geäußert bei Amazon, dass die United-Transferpolitik so mies war in den letzten 10 Jahren. Und ja, das stimmt, aber mit der Ausnahme nicht, das kann man jetzt schon mal feststellen, des Sommers. Und das habe ich da auch nochmal versucht klarzumachen, ist leider geschnitten worden an der aus meiner Sicht falschen Stelle, weil ich halt sage, die Top-Transfers haben gesessen und zähle halt dann Kunja auf, der wahrscheinlich noch am wenigsten gesessen hat, zumindest aus meiner Sicht. Aber Mbeumo, also bitte, Benjamin Šeško, auch da, ich weiß, wenn man jetzt blank auf die Zahlen blickt, okay.
Aber 8 Saisontore, worüber reden wir?
Ja, erstens.
Glaube ich, oder 8 Saisontore, oder waren es 9 sogar schon? Ich glaube 18.
Kommt er gerade jetzt.
Ja, gerade jetzt.
Gerade im Moment ohne Ende. Und wenn man sich einfach mal die Karriere von dem anschaut, hat das immer gebraucht, weil er einfach der Typ Mensch ist, der ein wenig braucht, um anzukommen, sensibler Typ. Aber das Profil ist das krasseste eines Stürmers überhaupt. Ich meine es genauso, wie ich sage. Es gibt, wenn all das sich in die richtige Richtung entwickelt, plus Killer-Mentalität, die ich am ehesten in Frage stelle bei ihm, dann ist das der krasseste Stürmer der Welt. Es gibt keinen, das ist ein Zapp-Stürmer, sagt der Alfred Hatter. Das ist jemand, der kann Bälle halten, der kann Tiefe attackieren, der kann mit dem Rücken zum Tor, der kann frontal, der ist schnell kräftig, der hat Kopfball, der hat alles. Außer, dass er dir regelmäßig die Spiele killt. Wenn er das hat, herzlichen Glückwunsch, dann ist es wahrscheinlich sogar der beste Transfer der Neuzeit für United. Und vor allen Dingen Sandy Lemons und Šeško zusammen. Das ist ein Cheatcode. Und das habe ich hier mehrfach gesagt und da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn man so will, ist ja Kobbie Mainoo auch quasi ein Neuzugang, dann der auch noch. Also das funktioniert für mich, da habe ich auch, das passt. Und dazu sind ja vor allen Dingen auch im Hintergrund Transfers gemacht. Aiden Heaven hat ja schon mal funktioniert. Mehr als das. Der, egal wie es jetzt läuft, selbst wenn das jetzt stoppt, hat er seinen Wert für, ich weiß nicht, zehnfacht vermutlich. Was weiß ich. Aber ja, da muss man dann auch schon immer bei der Wahrheit bleiben. Ist alles schön und gut und United-Bashing hat allen Spaß gemacht und es war alles lustig und alle haben gelacht. Okay, aber muss man dann auch bei der Wahrheit bleiben und schon auch die Aktualität mit einbeziehen. Auch drunter bei den Kommentaren im Bolzplatz geht es natürlich genauso los. Ja, okay, dann macht es so, wie ihr wollt, aber Das muss man nur mal festhalten. Der Sommer hat funktioniert. Punkt. Und dann sind wir noch bei einem Spiel angekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Arsenal gewinnt 2-1 gegen den FC Chelsea. Ich habe den Kollegen allen gesagt, das wird doch ein Unentschieden, da sind wir uns doch alle einig. Und das liegt jetzt gar nicht daran, dass wir jetzt anfangen, auf Arsenal rumzuhacken, sondern das lag vor allen Dingen daran, dass ich Chelsea eine ganze Menge zugetraut habe in der Partie, die viel diskutiert worden ist und aus meiner Sicht nicht nur zu Recht, weil es ging nie um Fußball in Diskussionen, sondern es ging eher um WWE, Wrestling und so.
Ja, also erstmal auch da, ich habe mit den Kollegen gesprochen, ich habe Toni Tomic da noch im Gang abgepasst, ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich ein, also ich glaube trotzdem auch unentschieden, aber es ist in der Tendenz eher ein Spiel, in dem Arsenal erfolgreich sein wird, weil sie da anders gefordert werden, nämlich spielerisch gefordert werden, da will jemand mitspielen, da hat auch jemand was vor und das wird ihnen mehr liegen als dieses, ich stelle mich einfach hinten rein und mach gar nichts, wie à la Brentford, à la Wolverhampton Wanderers, das liegt ihnen einfach nicht. Das ist mal der Part und dass sie gegen Chelsea irgendwie auch motiviert sind, das hat man gemerkt die letzten Wochen schon, im EFL-Cup ja auch und so, also das war mir klar. Und jetzt kommen wir zu der Schiedsrichter-Debatte. Das ist sowieso ein Thema, das hat mir auch ein User von euch geschrieben, ein Zuhörer, der gesagt hat so quasi, er will das Thema mal gerne betrachtet haben, wie wir das finden. Ich habe auch dazu, ich habe zum Beispiel Ainsworth Sekoglu auch da wieder, falls ihr das interessiert, hört es euch gerne an. Also ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite musst du sagen, ich packe jetzt die Zahl mal aus, weil das heißt ja immer Standard FC und bla 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 bla. Ich habe das vorher rauskopiert da, also Uli, es sind in dieser Saison 138 Tore nach Ecken erzielt worden. 138 in der Premier League. Davon 16 von Arsenal. Zu sagen, dass der FC Arsenal nur Standard sei, nur weil sie die Besten darin sind, ist einfach schon mal Schwachsinn. Ist einfach Schwachsinn. Sie sind darin gut, aber sie sind nicht die Einzigen. Wenn sie die Einzigen wären, die sagen, wir gewinnen die Spiele über Ecken, dann würde ich sagen, okay, aber es tun sie nicht, es tun andere Mannschaften genauso. Und es gibt auch, und jeder hat mittlerweile einen Standardcoach und jeder nimmt es mittlerweile ernst. Und schaut euch mal an, zum Beispiel, und dann sind wir beim nächsten Thema, zum Beispiel Brentford oder zum Beispiel Leeds, wie oft die mit langen Einwürfen es versuchen. Das ist momentan Talk of the Town, dass du in Standards gut sein musst. Warum? Weil die Premier League einfach sehr, sehr gut defensiv ist, weil sie sehr, sehr intensiv ist und du durch Spiel nicht mehr durchkommst. Das heißt, du musst andere Wege finden, Tore zu schießen. Das machst du über Standardsituationen. So, und dann sind wir bei der Geschichte. Das, also wenn du es dir anschaust, wenn so wie wir damals Fußball gelernt haben, in Anführungszeichen, und wie ich die ersten Spiele gesehen habe, wären wahrscheinlich von diesen 16 Toren, die Arsenal nach Ecken erzielt hat, 14 abgepfiffen worden. Bin ich mir ziemlich sicher. So wie ich Fußball 1994, keine Ahnung, wann habe ich das erste Mal Fußball geschaut, 93 geschaut habe, da wären 14 Tore abgepfiffen worden. Bin ich mir ganz sicher. Aber wir sind in einer Welt, in der die Regel es so hergibt, dass die Referees es laufen lassen müssen. Sagt Ainsworth Sekoglu auch. Er glaubt, es wird irgendwann mal eine fundamentale, und im Sommer wahrscheinlich schon, und es gibt ja schon die ersten Gerüchte, dass das so sein wird, dass im Sommer eine fundamentale Regeländerung kommen muss, weil sonst die Mannschaften es natürlich an die Spitze treiben. Weil es gibt ja kein Torwart, der unberührt bleibt bei einer Ecke. Das ist ja unmöglich. Also es hat bei uns damals, ich weiß noch, ich war Stürmer, ich musste immer um den Torwart rumkreisen. Ja, lauf um den rum, hat mein Trainer immer gesagt, aber du darfst ihn nicht berühren, weil der Schiedsrichter pfeift das ab. Hat es immer geheißen. Der Schiedsrichter pfeift das sofort ab, sobald du den berührst, heißt es, der ist gestört worden und so weiter. Überleg mal die Regel heute. Donnarumma, oder Vicario ist noch krasser, bei Tottenham zum Beispiel auch Raya, weil sie wissen, der ist klein, der kommt da nicht weg. Der hat ja drei Leute in seiner Hosentasche. Und das, glaube ich, wird irgendwann mal geändert werden, bin ich mir ziemlich sicher. Oder zumindest es wird eine neue Regel geben müssen. Ob es dann heißt, wir bestätigen das, es zählt jetzt, oder ob dann drin steht, wir bestätigen oder wir nehmen es weg, es darf nicht mehr zählen. Das ist dann eine andere Frage. Aber in diesem Regelwerk, glaube ich, ist es momentan, und deswegen haben wir die Diskussion jede Woche. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, der mich am allermeisten nervt, ich sag's zum tausendsten Mal und ich verstehe auch nicht, wie man so blöd sein kann. Uli, bestes Beispiel, du kannst nicht zu deiner Tochter hingehen und sagen, du kriegst keine Schokolade und 3 Sekunden später gibst du deinem Sohn aber Schokolade. Dann sagt deine Tochter, du hast sie nicht alle, du Idiot. Wahrscheinlich wortwörtlich. Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja ganz normal. Aber das machen die Schiedsrichter momentan. Ich sehe das die ganze Zeit, dass Schiedsrichter sich einfach, die pfeifen in der 20. Minute ein Foul im Mittelfeld und pfeifen das gleiche im Strafraum nicht. Sie pfeifen es auf der einen Seite im Strafraum ja und dann in der 90. Minute denken sie sich, ja, jetzt will ich das Spiel aber nicht entscheiden, jetzt pfeife ich es nicht. Und das finde ich einfach eine Sauerei. Entweder du pfeifst es auf beiden Seiten und du, vor allem, du kannst doch nicht wie ein Goldfisch im Glas einfach diese Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege haben. Jetzt haben wir eine Fliege im Glas, aber einfach zu sagen, ich weiß nicht mehr, was ich vor 10 Minuten gepfiffen habe. Das kann es nicht sein. Und das werde ich einfach nie verstehen. Entweder ich habe kein Problem damit, wenn ein Schiedsrichter alles abpfeift, dann pfeift alles ab. Wenn es dein Regelwerk hergibt, mach es. Aber ich kann auch verstehen, wenn einer sagt, ich pfeife heute gar nichts, weil es ist Chelsea gegen Arsenal. Ich will heute, dass die dürfen sich's geben, weil das ist ja klar, die Emotionen wollen wir sehen, diesen Fight wollen wir sehen. Wir wollen ja, dass die Leute sich aufregen, auch so ein bisschen. Ja, das ist ja auch, davon lebt die Liga ja auch. Aber dass du dann sagst, auf der einen Seite gilt's, auf der anderen Seite gilt's nicht und bei der Situation gilt's bei der einen Mannschaft und bei der gleichen Aktion gilt's aber 3 Minuten später bei der gleichen Mannschaft nicht mehr. Das werde ich nie verstehen und das geht mir so auf den Zeiger und da sitzt du als Zuschauer manchmal da oder auch als Kommentator und denkst dir, ja, das pfeift jetzt ab, weil das hat er vorher auch gerade gepfiffen, das ist die Linie und er macht das nicht oder er pfeift das sind die besten Schiedsrichter, die glauben, sie sind so klug, wenn sie die ersten 20 Minuten mal ein bisschen laufen lassen und die Spieler dürfen das jetzt und so und sie zeigen, sie sind harte Hunde und dann und ab der 30. Minute pfeifen sie alles ab und geben überall gelb und dann sind weil die Spieler natürlich dann hochgefahren worden sind, so quasi, ich darf's ja heute. Das werde ich nicht verstehen und deswegen geht mir das einfach um Zeiger. Findet eine einheitliche Regelung zu den Eckbällen. Entweder ihr pfeift alles ab oder ihr pfeift nichts ab. Aber diese ständige, am Samstag zählt's, am Dienstag zählt's nicht, das geht mir auf den Sack. Und das kann, glaube ich, keiner statistisch und irgendwie in eine Statistik festpressen, weil wo ist der Ankerpunkt? Aber das würde mich mal interessieren, welche Mannschaften wie viele Spiele haben, in denen viel weggepfiffen wurde und welche Mannschaften viele Spiele hat, in denen nicht viel weggepfiffen wurde. Und welcher Schiedsrichter ist wie wo betroffen? Das würde mich mal interessieren. Die Statistik ist hart, aber und die gibt's wahrscheinlich nicht und die wird's nie geben, weil wo ist der Referenzpunkt? Aber ich finde, dass da einfach mir zu. Also ich sehe Spiele am Samstag, da denke ich mir, ah, okay, so kann man es pfeifen. Und am Sonntag, das ist genau das Gegenteil. Und das verstehe ich nicht.
Gut. Ich glaube auch, die müssen eine Regelung finden, weil das ist jetzt ein Thema in den letzten 2 Wochen gewesen, das Überhand genommen hat. Und das hat ja Methode, weil die alle wissen, wir können spielen und wir können mal checken. Wir müssen jetzt. Ich sage nur einen Satz dazu. Weil, ja. Wrestling und Freistöße und Standardsituationen und so, alles cool, aber Arsenal gegen Chelsea war viel mehr. Das ist genau das, was die Liga nämlich ist. Weltweit führend. Punkt. Und das waren zwei unfassbar gute, also Liam Rowe Senior, wow. Da muss ich mir einiges nochmal neu überlegen. Das sieht sehr gut aus. Also jetzt müssen wir mal schauen, wie er das Ganze geführt bekommt, dass er was auf dem Kasten hat, wussten wir eh. Aber wow. Ich finde das gut. Also Chelsea sieht super aus, muss ich sagen.
Ein Satz noch ganz kurz, dann sind wir eh schon durch, aber das will ich noch sagen, dass du als Trainer, wenn die Regeln so sind, wie sie sind, dass du da natürlich versuchst, Einwürfe reinzuhauen, Ecken reinzuhauen, bla bla bla. Deswegen keine Kritik an Arsenal, keine Kritik an Brentford. Nein. Ich würde es genauso machen. Wenn ich Trainer von Brentford wäre und ich hätte einen, der kann den Ball 35 Meter, glaube ich, wirft er, 35 Meter werfen, dann würde ich davon auch Profit schlagen wollen. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und wenn ich weiß, dass ich dadurch den Gegner irgendwie zermürben kann, weil es die Regeln hergibt. Und deswegen finde ich das fies zu sagen, ja, Arsenal kann nur das und das. Naja, aber man muss auch sagen, dann könnte man auch sagen, ich finde, die Gegner sollten nicht einfach nur in der Box rumstehen und da einfach Bälle rausdreschen, was hat mit Fußball ja auch nichts zu tun. Ja, das stimmt, natürlich hat das mit Fußball, so wie ich ihn lieben gelernt habe, nichts zu tun. Wenn du dich einfach, ich dachte mal, alle wollen den Ball haben. Will halt zum Beispiel Burnley nicht, dummes Beispiel, aber ja, wollen die halt vielleicht nicht. Will Brentford nicht, denen reicht 30% Ballbesitz auch. Aber dann kannst du, wenn die auf diese Art und Weise nicht teilhaben des Ganzen, an dem Ganzen, warum soll Arsenal dann sagen, ja, weil bei Ecken sind wir dann soft, die kommen nicht anders durch, die müssen sich was überlegen, durchzukommen. Deswegen, ich würde es als Arteta genauso machen. Ich würde Nicolas Jouvert, der hat übrigens, das finde ich auch geil, eine Klausel in seinem Vertrag, dass er pro Eckballtor Geld bekommt. Ich würde die Klausel erhöhen und würde sagen, du kriegst von mir 1 Mille pro Tor, mach was du möchtest, du bist der Allergeiste und zieh durch, weil das ist Teil des Spiels und du nutzt alles aus, was da ist. Deswegen keine Kritik an Arsenal, keine Kritik an irgendetwas, weil der Gegner spielt nicht mit, dann musst du dir was anderes überlegen. Da würde ich lieber mal auch die Gegner rangehen und sagen, hey, ihr könnt einfach, also, wie, aber wie willst du es machen? Stellt euch nicht einfach nur rein. Ja, toller Satz. Dann sagen die, das geht dich, gar nichts an. Also, dass sie es ausnutzen, ist total normal und gehört dazu. Regelt die Änderung, ändert die Regel oder lasst es bleiben. Aber so nicht.
So, wir machen zu, weil, das können wir hier gerne sagen, wir sind jetzt gleich noch bei einem befreundeten Podcast, beim Rasenfunk. Wenn ihr da reinhören wollt, da wird es ein Special geben zu uns, zu unserem Buch. Da werden wir nochmal tiefer gehen, aber vor allen Dingen auch über den Beruf als solches sprechen, übers Kommentieren, übers Podcasten sicherlich auch. Mit Max Jakob Ost macht das immer großen, großen Spaß. Das kann man, glaube ich, nur, also ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt gleich. Das wird vermutlich, wenn ihr diesen Podcast hört, relativ im Anschluss draußen sein. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ich muss mich also schnell umziehen, zu dir fahren. In der Zwischenzeit kannst du den Podcast hochladen. Ich habe schon alles
duschen angelegt. Ich muss duschen.
Duschen musst du auch noch.
Ja, schön. Das ist das Wichtigste.
Dann werde ich immer schreiben, dass wir wahrscheinlich 10 Minuten zu spät kommen.
Aber nein, das ist vielleicht.
Alles. Ja, ich werde es wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen, aber für unsere Hörenden alles. Ich gehe mich jetzt umziehen. Viel Spaß beim Podcast. Bitte, 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 so ihr es noch nicht habt, holt euch das Buch.
Kaufen. Lasst uns wissen, tschüss.
Wenn es euch gefallen hat. Nehmt an der Verlosung
teil. Ah, genau. Und bei Amazon gerne drunter schreiben, wenn ihr es habt, Rezension. Also fand ich gut, hat mir gefallen, hilft uns auch. Wollte ich bloß sagen.
Wenn nicht, dann lasst es weg.
Ciao, ciao.
Viel Spaß, feiert mit uns den Release Day und dann bis bald.
Cheers.